Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Axel Ohrendorf.
Ja, liebe Geschwister, wir haben gerade gesungen, König auf dem Thron. Den Text will ich noch ein bisschen ändern heute Morgen. König auf dem Esel. So habe ich das Thema mal überschrieben über diesen Text aus Johannes 12. König auf dem Esel, die große Enttäuschung. Johannes 12 von 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen schon hinaus ihm entgegen und schrien Hosianna. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten aufweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich wünsche euch einen schönen Advent. Denn den Text nehmen wir ja auch im Advent. Siehe, dein König kommt zu dir. Ich denke immer, was eine paradoxe Geschichte, diese Geschichte vom Palmsonntag, die uns so einleitet in die Passionsgeschichte. Ich schlage einmal ein paar Seiten um, ganz in die jetzige Zeit. Ich höre es noch so, wie wenn es gestern gewesen wäre, und es liegt jetzt ein paar Jahre zurück, dass jemand in einen festlichen Saal hineinkommt im Schloss Bellevue in Berlin und sagt, er kommt. Wer kommt denn da in Schloss Bellevue? Der Bundespräsident. Und alle standen auf. Ich auch. Dreimal, müsst ihr euch vorstellen, war ich beim Bundespräsidenten in Schloss Bellevue. Dreimal. Kann jemand mithalten? Zwei verschiedene Bundespräsidenten habe ich kennengelernt. Ich habe mit Frau Merkel zusammengesessen. Jemand von euch? Auch nicht. Ich habe einen Freund, der ist Direktor gewesen, Topmanager bei Mercedes. Habt ihr auch so einen Freund? Wenn ich solche Fragen stelle, dann muss man jetzt die Frage dahinter stellen, was macht das mit euch, wenn ihr das von mir hört? Was macht das mit euch? Was denkt ihr jetzt? Boah, der Axel Ohrendorf, in welchen Kreisen der sich bewegt hat? Und es könnte ja sein, ich wachse in euren Augen jetzt etwas. Und zwar dadurch, dass neben mir solche hohen Persönlichkeiten stehen, mit denen ich ja irgendwie aus irgendeinem Grund zu tun hatte. Und die zweite Frage ist, was macht das mit mir? Denke ich das etwa auch? Dass ich etwas mehr wert bin jetzt, weil ich solchen hohen Persönlichkeiten gegenübergestanden habe, sogar mit ihnen unterhalten habe, mit ihnen zusammengesessen habe. Ich könnte da aus vielen Jahren unseres Arbeitskreises im Bundestag noch ganz viele Leute aufzählen. Manchmal ist das bei Menschen, die eine schwache Identität haben, die viel mit Minderwertigkeitskomplexen, mit Verlustängsten in ihrer Kindheit, in ihren Beziehungen zu tun hatten, ganz stark zu erkennen, wenn dieses Selbstbild von einem Selbst so, ich mich so schwach fühle, so minderwertig fühle, dass dann plötzlich der Mensch, der stärker, größer, reicher, berühmter ist, scheinbar mit mir etwas macht, mich irgendwie wichtiger, irgendwie wertvoller macht. Die Tage, als ich die Tagesschau anmachte, da das habt ihr ja auch gesehen, der König von England, Charles III. In Deutschland und die Straßen voller Menschen und eine Frau ganz besonders, die dann sagte, ich habe ihm die Hand gegeben. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt 6 Wochen nicht wäscht oder... Aber was passiert denn mit dieser Frau jetzt, dass sie dem König die Hand gegeben hat? Schlagen wir mal um, was passiert denn mit uns heute Morgen, wenn wir dem König unser Herz reichen? Nicht Charles III., sondern dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Ein ganzes Volk, wenn es an Bedeutung verloren hat, und das erleben wir in der Geschichte oft, hat seinen Stolz, seinen Ruhm verloren. Es fehlt ihm an Selbstbewusstsein, an Identität. Und die einzelnen Menschen in diesem Volk leiden darunter, unter ihrem Dasein, haben Hunger, suchen Arbeit. Das kennen wir aus unserer deutschen Geschichte auch. Und dann kommt er, einer, der die Lösung hat. Einer, der die Vision für dieses Volk hat. Einer, der ihm wieder die Bestimmung zurückgeben will, die Identität zurückgibt und der ihm Brot gibt und Ansehen. Und das Volk ruft, Führer, Befehl, wir folgen. Und Israel war in der Zeit Jesu so ein gebrochenes Volk. Israel hatte eine schwere und lange Geschichte hinter sich. Wir lesen in Matthäus 9, als Jesus die Leute sah, wie abgemartert und hingeworfen auf dem Boden liegend, heißt es wörtlich. Sie waren wie Schafe ohne Hirten, also orientierungslos. Schafe ohne Hirten sind orientierungslos. Da jammerte ihn. Und wenn man das aus dem griechischen Text übersetzt, dann heißt es so viel, wie wenn es ihm die Gedärme umgedreht hätte in dem Leib. So bewegt Jesus dieses zerbrochene Volk. Und dieses Volk war einmal so bedeutend. Es hatte einmal einen stolzen König gehabt, David. David hatte diesem Volk Ansehen und Macht gegeben und eine Identität. Und der Sohn Salomo, er hatte Israel zu einem Land der Weisheit gemacht, wo Menschen aus anderen Ländern kamen, um diesen König kennenzulernen, um zu sehen, wie prägt das dieses Land. Ein Land der Weisheit, der Ästhetik, Wirtschaftsaufschwung. Israel wurde Konsumgesellschaft. Es gab Sicherheit. Und die Zeitungen in Jerusalem sprachen nur von Wohlstand. Aber dann zerbrach alles. Der Glaube an Gott verwässerte. Die Ethik zerfiel in diesem Volk. Der Wohlstand bröckelte. Der Friede zerbrach. Leid, Elend, Kriege waren an der Tagesordnung. Jahre gingen ins Land, Jahrzehnte. Und das Volk fragte nach einem Erlöser, nach einem Führer, nach einem König, der sie wieder aus dem Elend herausführen würde und wieder zu einer starken Nation machen würde. Und dann taucht da plötzlich ein unauffälliger Mann auf mit Namen Sacharja. Und er hat eine Botschaft an dieses gebrochene Volk. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Stadt Jerusalem, juble, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Therapeut, ein Helfer. Welch eine Nachricht. Wasser auf dürres Land. Oder man könnte auch sagen, Hoffnung für dich. Hoffnung für dich, Israel. Jerusalem, er kommt, er, ein Gerechter. Er wird in Jerusalems Mauern wieder Frieden schaffen, aber zunächst muss er die Römer aus dem Land treiben. Er wird seine Herrschaft aufrichten und wird die wunden Seelen dieses Volkes wieder heilen. Und das dauert Jahrhunderte. Jahrhunderte ist dieses Volk in der Erwartung, dass endlich diese Verheißung zur Erfüllung wird. Und dann Palmsonntag. Stellt euch mal Folgendes vor. Sie stehen in Massen an den verstopften Straßen, Zufahrtsstraßen von Jerusalem, schneiden Äste von den Bäumen, breiten sie aus auf dem Weg, legen ihre Kleider darauf wie einen bunten Teppich. Und dann ruft einer, kommt, lasst uns ihm schon mal entgegengehen. Dort durch dieses Tor wird er gleich kommen und sie laufen los, ihm entgegen. Er kommt, Unmengen an Kindern, Frauen, Alte, Kranke, Jugendliche, Bettler, Gelehrte, Kaufleute, Händler, Fremde, Neugierige, alle laufen hin, um ihn zu sehen, von dem man sagt, der König kommt. Und sie rufen schon einmal, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das Volk, so berichtet uns Johannes, das mit ihm am Grab der Totenauferweckung des Lazarus gestanden hatte, rühmte seine Tat. Darum gingen viele aus der Menge mit, weil sie hörten, dass er ein Zeichen getan habe. Aber stopp, was ist das? Wo ist er? Einer sagt, da kam gerade ein Mann auf einem Esel vorbei. Das sah witzig aus, so etwas hilfebedürftig, dieser Mann. Das sah so aus, als wenn er vor dem König herreiten wollte. Und ein anderer sagte, das war er, glaube ich. Wer? Der König. Na, so steht es natürlich nicht hier. Aber könnte es so gewesen sein, dass einige doch etwas enttäuscht und gefrustet diesen Mann auf dem Esel sahen? Hatten sie nicht etwas anderes erwartet, wenn es schon um einen König geht, wenn es schon um ein Volk geht, das gedemütigt ist, wenn es darum geht, um Erneuerung, Befreiung, wenn es um diese Verheißung geht, ein Gerechter kommt und er wird seine Herrschaft aufrichten, ein Mann auf einem Esel in Lumpen? Was hatten die Menschen erwartet? Das hätte ich gerne jetzt mal gefragt in dieses Volk hinein. Was habt ihr eigentlich erwartet? Wer da kommt und was er denn tut? Und ich schlage noch mal um in unser Leben. Was erwarten wir in unserem Alltag eigentlich für einen Jesus? Was erwarten wir denn eigentlich, wenn wir denn sagen, er sei der König? Ich sage immer, wünschen darf man sich alles, erwarten nicht. Wenn man etwas erwartet, dann muss es passieren, oder? Dann muss es ja auch geschehen. Wenn ich zu dir sage, was wünschst du dir denn? Und du äußerst einen Wunsch, dann kann sein, er geht in Erfüllung. Aber wenn ich sage, was erwartest du? Dann ist mit der Erwartung doch eine Verpflichtung verbunden, dass das auch geschieht, was erwartet wird. Und hatten die Menschen erwartet, dass dieser Jesus jetzt endlich mal mit der Faust auf den Tisch haut? Jesus wird schon hier an diesem Tag für viele Menschen schon rein optisch eine große Enttäuschung gewesen sein. Und in seinem Einzug, wie er einzieht und mit wem er einzieht, auch. Ein König auf einem Esel. Also Prinz Charles, das war anders. Und dann rufen sie auch noch Hosianna. Das heißt, hilf doch. Hilf bitte. Da steckt ja eine Erwartung drin. Hilf doch, König, der du jetzt kommst. Hilf uns doch. Aber wobei soll bitte schön ein Rabbi in seinem Gewand dort auf einem Esel helfen? Und weshalb hat er kein weißes Pferd, so wie der Kaiser, ein Schwert und ein Siegesstab in seiner Hand? So wie der Kaiser in Rom oder König Arthur oder Napoleon. Wenn wir Bilder von diesen Herrschern sehen, dann sehen wir sie im Prachtgewand mit dem Siegesstab und einem weißen Pferd. Und dann dahinter ein paar arbeitslose Handwerker im Gefolge und keine Garde, die den Triumphator umgibt. Aber so hatte der Prophet Zacharia es vorausgesagt. Er ist ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, dem Füllen einer Eselin. Was will dieser Jesus eigentlich jetzt ausrichten? Nun, einige waren dabei gewesen, als er Lazarus aus dem Grab herausgerufen hatte. Und immer, wenn Jesus was tat, das liegt ja in uns Menschen so sensationsgierig, wie wir sind. Wenn dann etwas geschieht, machen wir uns an dem Geschehen fest und sagen, der hat was drauf. Leute, Jesus hat was drauf. Wir waren dabei. Wir haben das gesehen. Aber die Frage war bei vielen, sollte Jesus wirklich in der Lage sein, die Notstände der Zeit zu ändern, der persönlichen Verhältnissen? Benötigten sie nicht einen Führer, dem man einfach blind vertrauen kann, der etwas herstellt und etwas vorgibt, der zeigt, was er für eine Persönlichkeit ist? Wäre es denn für Jesus nicht ratsam gewesen, er hätte von einer Großbäckerei einen Lieferwagen mitgebracht und hätte das an die Menge verteilt dort in Jerusalem? Wäre das nicht überzeugender gewesen? Wären die Leute nicht viel mehr sofort auf ihn eingegangen und hätten gesagt, ja, wir schmecken es und sehen, wie freundlich er ist. Wohl dem, der auf diesen Herrn sein Vertrauen setzt. Ja, der tut ja, was er sagt. Das hätte doch überzeugt. Das hatte doch überzeugt bei der Speisung der 5000, oder? Da waren sie begeistert. Da heißt es in Johannes 6, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und da Jesus das nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und zum König machen wollten, entwich er. Da war schon mal die Situation. Da hätte er doch die Chance gehabt, als König schon mal festgelegt zu werden in den Herzen der Menschen. Er ist unser König. Er hat es bewiesen. Wir haben es geschmeckt. Er ist in der Lage, den Hunger dieses Volkes zu stillen. Merkt ihr etwas? Wir denken so anders wie Gott. Unsere Strategie von Macht, von dem Wirken Gottes ist so anders wie die Weisheit Gottes. Aber dieser Auftritt heute in Jerusalem, der war schwach. Hat Jesus eigentlich eine Ahnung von meiner Situation? Viele werden sich das gefragt haben. Viele fragen das heute. Mit vielen Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, sagen, aber hat Jesus überhaupt Interesse an mir? Hat Jesus überhaupt eine Ahnung von meiner Not, von meiner Krankheit, meiner Abhängigkeit, meiner Arbeitslosigkeit, meiner Perspektivlosigkeit und dem ganzen Geschehen in dieser sogenannten Zeitenwende? Hat Jesus überhaupt Ahnung von dem Ganzen? Warum greift er da nicht ein? Und wir haben eigentlich die Lösungsvorschläge, was er tun könnte, damit das geschieht, was er will oder was wir wollen. Welch eine Enttäuschung dieser König. Und so scheint die ganze Sache mit Jesus irgendwie nicht schlüssig zu sein. Er war schon lange vorausgesagt, 600 Jahre musste dieses Volk warten. Und dann kommt er und keiner merkt es. Nur ein paar Hirten, ausgerechnet Hirten, die schwache soziale Schicht im Volk. Er wird nicht in einem Palast geboren, da gehört doch der König hin, oder? Nein, er wird in einem Stall geboren. Er muss sich verstecken. Seine Eltern müssen mit ihm über die Grenze nach Ägypten und einen Asylhilfeantrag stellen. Jesus, Flüchtling, von Kind an. Und als er wieder in sein Land zurückkehrt, aufwächst und seine Lehre beendet hat, verfolgt und geächtet. Ein bescheidener Handwerker wächst in einer kleinen, unbedeutenden Stadt in Nazareth auf. Unbedeutend, wie Falkenberg. Nichts Besonderes. Keine Uni, keine Bildung. Und dann hört man auf einmal von seinem Verwandten, der dort in der Wüste rumschreit, in einem Kamelhaarmantel, bereite dem Herrn den Weg, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Tja, und dann predigt er. Ohne Bildung, keine Bibelschule, keine theologische Hochschule besucht. Er reist in der Gegend umher, lässt sich auslachen, mit Steinen werfen, bespucken, von den Kritikern als Gotteslästerer hinstellen und sogar von der heiligen Elite in Frage gestellt, beschimpft. Und er schlägt nie zurück. Nie rechtfertigt er sich. Was tut der König, bevor er in die Stadt Jerusalem einzieht? Er schärft sein Schwert. Nein, da steht, und er weinte und klagt über Jerusalem, wenn du an diesem Tag erkannt hättest, was deinem Frieden dient. Was für ein König. Wo ist denn seine Macht? Wo ist denn sein Reich? Welch eine Enttäuschung dieser König. Der Evangelist Markus berichtet nach dem Einzug folgendes Ereignis. Ganz kurz danach. Wir erleben Jesus am nächsten Tag im Tempel und Jesus tritt plötzlich auf, wie er noch nie aufgetreten ist. Er nimmt einen Strick und schlägt um sich, wirft die Tische um, stößt das Geld der Händler um, vertreibt sie aus dem Tempel und ruft dabei, Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ach, und ich kann mir vorstellen, einige haben gesagt, so jetzt geht's los. Merkt ihr, er ist noch ganz ruhig eingezogen in Jerusalem, aber jetzt geht's los. Jetzt haut er mal mit der Faust auf den Tisch und er fängt im Tempel an und jetzt wird's weitergehen. Wieder flammt sogar in seinen Jüngern vielleicht diese Hoffnung auf, die ja schon darauf gerechnet hatten, eines Tages wird er sein Reich aufrichten. Und wer von uns wird eigentlich rechts und links neben ihm sitzen, wenn er die Macht hat und wir die Minister sind? Also sie hatten erwartet, dass dieser Messias irgendwo jetzt mal endlich durchgreift. Jetzt zeigt er doch seine Macht. Wisst ihr, das ist die große Enttäuschung. Ich sag's mal anders, die Enttäuschung. Das Ende einer Täuschung. Wusstet ihr, dass es eine Karrierebibel gibt? Wenn nicht, die gibt's im Internet. Man kann da nachschlagen und nachlesen, wie denn Enttäuschung definiert wird. Enttäuschung, steht da, sind Wahrheiten mit Verspätung. Klingt gut. Da ist was dran. Also fragen wir mal, passt das auf Jesus? Jesus eine Enttäuschung? Jesus eine Wahrheit mit Verspätung? Stopp, sagt Paulus und schreibt an die Galater, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Keine Wahrheit mit Verspätung, sondern der Kairos Gottes. Der Zeitpunkt Gottes. Jesus ist das Ende einer riesigen Täuschung. Jesus beginnt seine Revolution eben nicht auf der Straße nach Rom und nicht im Palast des Pontius Pilatus, sondern im Katastrophenzentrum des Menschen, in unserem Herzen, dem Heiligtum. Aus dem damaligen Tempel, der Begegnungsstätte und Offenbarungsstätte Gottes, war ein Konsumtempel geworden. Hier war aus dem Ort der heiligen Anbetung ein Ort der Gewinnsucht, der Selbstdarstellung und Korruption geworden. Und wenn die Bibel sagt, dass wir nun der Tempel des Heiligen Geistes sind und dass die Gemeinde der heilige Tempel Gottes ist, dann ist die Frage, was findet Jesus dort vor? In deinem und meinem Leben, in unserer Gemeinde und heute Morgen. Was findet Jesus vor, wenn er einzieht? Ist er vielleicht jetzt enttäuscht? Muss er aufräumen oder sogar ausräumen in unserem Leben? Und wie kenne ich das aus meinem eigenen Leben? Dass Jesus manchmal hart hineingreifen muss, wo auch in meinem Leben sich Dinge angesammelt haben, die nicht in sein Heiligtum gehören. Und wo er sein Wort und seinen Heiligen Geist und Brüder und Schwestern gebraucht, um deutlich zu machen, das hat hier keinen Platz. Ich will in deinem Herzen wohnen. Komm du in mir wohnen. Lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht. Komm du in mir wohnen. Menschen, die von Jesus als dem König enttäuscht sind, möchten gerne, dass ihre eigenen Vorstellungen, auch ihre eigenen geistlichen Vorstellungen, ihre Interessen, Wünschen und Vorstellungen abgesegnet werden. So wie wir uns Jesus in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften und in seiner Handlung vorstellen, wie er zu reagieren hätte auf unser Leben. Wenn das nicht passiert, sind wir enttäuscht. Unser Gebet ist dir Befehl? Ja, manchmal denken wir ja so, der muss doch mein Gebet erfüllen. Oder wir sind gekränkt, wenn es nicht so passiert, vor allen Dingen, wenn es um wesentliche Dinge in unserem Leben geht, nicht ob wir einen schönen Urlaub haben, sondern ob wir überleben, ob wir bewahrt werden in einer Krankheit oder Not. Und wenn es denn nicht so passiert, wie schnell ist der Zweifel an diesem König da? Hat er die Macht? Warum hilft er nicht? Johannes schreibt, obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Jesus kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Aber die ihn aufnahmen, denen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, das ist eine juristische Sache, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus ist nicht Erfüllungsgehilfe unserer Glücksvorstellungen oder unserer geistlichen Vorstellungen, dass er nur das zu segnen hat, was wir als geistlich richtig denken. Es geht umgekehrt. Der Wille liegt beim König. Er will nicht dein Leben ausbessern, verschönern, flicken, schminken, renovieren, sondern Jesus will die Täuschung aus deinem Leben nehmen, dass das letzte Glück, dass das, was wirklich zählt, das, was Fundament ist, nicht in uns selbst liegt, nicht in dieser Welt und nicht in unserem Tun und Möglichkeiten, sondern nur in ihm begründet ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Das ist der König. Aber so lief es damals in der Straße von Jerusalem auch. Die meisten von ihnen waren nach wenigen Tagen bedient von Jesus. Wir müssen uns die zwei Szenen vor Augen stellen. Wir leben in dieser Passionsgeschichte und wir sehen Jesus noch, wie er einzieht und die Menschen ihm zujubeln in Anbetungsliedern, mit Palmzweigen und es ihnen nicht zu schade ist, ihre kostbaren Mäntel auf die Straße zu legen. Aber nach wenigen Tagen steht die gleiche Menge da und ruft: Kreuziget ihn. Enttäuscht. Der König ist anders, als sie sich vorgestellt hat. Kreuziget ihn. Und der Versuch in der Gerichtsverhandlung, aber er hat doch nichts getan. Kreuziget ihn. Er hat uns enttäuscht. Weißt du, was dieser König auf dem Esel tut? Er durchkreuzt alle deine Vorstellungen. Die Vorstellungen von einem selbsterdachten Jesusbild. Alles, was mein Leben ausmacht, durchkreuzt Jesus an seinem Kreuz. Das ist mir einmal in der Stille sehr bewusst geworden und ich habe meine Gedanken, was mich selbst persönlich betrifft, aufgeschrieben. Durchkreuzt sind meine Lebenspläne, meine Wege, meine Träume. Durchkreuzt mein Kummer, meine Angst. Durchkreuzt sind die Gedanken und die Gefühle über mein Versagen. Durchkreuzt ist mein Können und mein Schaffen, mein Tun und mein Lassen. Durchkreuzt sind meine Einsamkeit und jede Zweisamkeit. Durchkreuzt ist jede Beziehung, jede Begegnung mit Freunden und Fremden. Durchkreuzt ist meine Hoffnung, mein Leben, meine Welt in mir. Einer hat alles durchkreuzt: Christus. Ich bin erlöst. Entweder wir lassen uns von Jesus enttäuschen, indem wir alle unsere Vorstellungen und Wunschträume an sein Kreuz heften, über sein Wesen, über sein Handeln, was er zu tun oder zu lassen hat. Oder dieser König wird für uns zu einer großen Frustration. Dann geht es uns nicht anders wie den Menschen, die nachher an der Straße standen und riefen: Kreuziget ihn. Er selbst, Jesus, ist in Person die Garantie für ein neues, ein ewiges, dem König entsprechendes Leben. Bei ihm ist die Macht mit der Liebe verbunden. Das ist anders als bei König Arthur und Napoleon. Bei Jesus ist die Macht mit der Liebe verbunden. Und seine Liebe kennt kein Verfallsdatum. Und seine Hoffnung endet nicht am Grab. Seine sichtbare Abwesenheit lässt uns in einem hinterlassenen Testament, in seinem Wort durch den Heiligen Geist wissen, dass er wiederkommt. Der Auferstandene sagt es selbst: Ja, ich komme bald. Und nun lese ich uns zum Abschluss Offenbarung 19. Da schreibt Johannes: Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, jetzt hört gut zu, ein weißes Pferd. Jetzt kommt's. Da ist der König. Und siehe, ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und trägt seinen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. Nein, nicht König Arthur, sondern der steht König aller Könige und Herr aller Herren. Und nun nochmal zum Schluss die Frage: Was macht das mit dir? Oder was macht das mit mir, dieser König aller Könige? Wenn wir in Beziehung stehen zu so einer hohen Persönlichkeit, zu der höchsten Persönlichkeit, dem König aller Könige, was macht das mit mir? Amen.